ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle beschäftigt Sicherheitsexperten die Frage, wer dahinter steckt. Viele sehen klare Indizien dafür, dass die Aktion in Russland geplant worden ist. Unter ihnen ist auch Peter Neumann vom King's College in London. Im ZDF sagte Neumann am Abend:
Gefährliche Drohnenflüge ist etwas, wo wir wissen, dass Russland das seit 2022 ganz, ganz häufig macht. Und es passt auch in den strategischen Kontext. Strategischer Kontext ist ja, dass die Ukraine selbst einen sehr erfolgreichen Drohnenkrieg gegen Russland führt, mit Angriffen nach Russland. Und Putin mehrmals in den letzten Monaten bereits gesagt hat, dass im Gegenzug er auch das Hinterland der Ukraine, das heißt die NATO-Staaten, angreifen möchte. Also das macht eigentlich alles Sinn, das ist kein Beweis, aber das ist ein Muster.
Der Sicherheitsexperte Peter Neumann. Der Fund der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Einzelheiten von ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Es handele sich um einen schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland, erklärt Generalbundesanwalt Jens Rommel in einer Presseerklärung. Damit sei die Tat geeignet, die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen, und deshalb übernimmt nun die Bundesanwaltschaft die weiteren Ermittlungen und ersetzt damit die Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Es besteht der Verdacht des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, so die Bundesanwaltschaft. Und sie spricht davon, dass es wohl zwei Drohnen waren, die am Dienstagabend am Flughafen Leipzig im Einsatz waren.
Der Angriff beschäftigt auch andere europäische Regierungen. Tschechien hat angekündigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen überprüft und verstärkt werden. Matthias von Lieben berichtet.
Konkrete Schritte nannte die tschechische Regierung aus Sicherheitsgründen bislang aber nicht. Die Polizei betonte, dass bereits jetzt eine erhöhte Terrorwarnstufe im Land gelte. Man sei darauf vorbereitet, ein mögliches Eindringen von Drohnen in Flugverbotszonen zu bekämpfen. Während man sich in Deutschland noch zurückhält mit Blick auf die möglichen Drahtzieher, äußern sich Beobachter in Tschechien schon deutlicher. Das Szenario in Leipzig stamme direkt aus dem russischen Handbuch für hybride Bedrohungen, sagte Michael Benisch vom Tschechischen Verband für internationale Beziehungen.
Wegen der stark gestiegenen Schienenmaut haben die Verkehrsminister der Länder dem Bund mit einer Klage gedroht. Die Gebühren für die Nutzung der Schienen waren im Juli plötzlich deutlich gestiegen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Marc Geisler.
Die massiven Mehrkosten von über 400 Millionen Euro seien nicht hinnehmbar, hieß es nach einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Der hatte eine Deckelung der Trassenpreise für den Nahverkehr für ungültig erklärt. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter sagte, wenn der Bund nicht bereit sei, die nun anfallenden Mehrkosten auszugleichen, dann müssten die Länder klagen. Außerdem drohen Kürzungen im Regionalverkehr. Sein Thüringer Kollege Schütz befürchtet, dass durch die höheren Kosten die Fahrkarten auch teurer werden könnten.
US-Präsident Donald Trump versucht erneut, das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft in den USA einzuschränken. Er hat ein Dekret unterzeichnet, in dem wörtlich von Geburtstourismus die Rede ist. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Giselle Ucker.
Trump erklärte, dass unzählige ausländische Frauen als Touristinnen getarnt bewusst zum Entbinden in die Vereinigten Staaten kämen, damit ihr Kind die US-Staatsbürgerschaft erhalte. Offizielle Statistiken über die Geburten von Touristen auf amerikanischem Boden gibt es nicht. Das Zentrum für Einwanderungsstudien, das sich in den USA für weniger Zuwanderung einsetzt, schätzt die Zahl auf etwa 20.000 bis 26.000 Babys pro Jahr. Ein weiteres Dekret soll der US-Regierung ermöglichen, nachträglich Staatsbürgerschaften abzuerkennen, sofern sie unter vorgetäuschten Tatsachen erlangt wurden. Erst im Juni hatte das oberste Gericht einen früheren Erlass von Trump zum Geburtsrecht für verfassungswidrig erklärt.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss eine Strafe von fast 570 Millionen US-Dollar zahlen. Ein Gericht im US-Bundesstaat New Mexico hat Meta wegen der Gefährdung der psychischen Gesundheit von Kindern verurteilt. Die Einzelheiten von Malte Dedicek.
Der Richter entschied, dass Meta-Produkte darauf angelegt seien, junge Nutzer abhängig zu machen. Außerdem schütze der Konzern Kinder nicht ausreichend vor sexueller Ausbeutung. Deshalb hat er auch angeordnet, dass Meta seine Plattform für Minderjährige in New Mexico anders ausgestalten muss. Beispielsweise sollen die Nutzungsdauer und die Benachrichtigungen beschränkt werden. Und es soll strengere Kontrollen geben für Kontakte zwischen Erwachsenen und Minderjährigen. Der Konzern kündigte Berufung an.
Der Arbeitgeberverband Südwestmetall will die Gewerkschaft IG Metall verstärkt unter Druck setzen. Sollte sie in der nächsten Tarifrunde zu hohe Forderungen stellen, könnten weitere Unternehmen aus dem Verband aussteigen, hat Geschäftsführer Jörg Ernstberger gegenüber dem SWR gewarnt. Unser Reporter Jan Arnecke erläutert, warum der Arbeitgeberverband so besorgt ist.
Weil die Unternehmen ihre Kosten drücken wollen. Gerade erst jetzt haben Autozulieferer Carco aus Kirchert und Fibro Runtesche aus Weinsberg angekündigt, den Arbeitgeberverband zu verlassen. Carco hat Teile der Produktion nach Ungarn verlagert, mit dem Argument, dass die Beschäftigten dort 5 Stunden pro Woche mehr arbeiten und 2 Drittel weniger verdienen. Fibro hat bereits Zulagen gekürzt und weitere Sparmaßnahmen angekündigt, die die Beschäftigten laut Betriebsrat aber nicht mehr mittragen wollen. Weitere Firmenaustritte würden die Position der IG Metall schwächen. Sie müsste dann mit jedem Betrieb einzeln verhandeln, statt mit einer zentralen Arbeitgebervertretung.
Das Thema der vergangenen Woche ist die Hitze und deren Auswirkungen. Herz-Kreislauf-Probleme, Dehydration und schlecht heilende Wunden. Obdachlose sind den hohen Temperaturen oft schutzlos ausgesetzt. Mehrere Verbände fordern daher die Politik zum Handeln auf. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Lisa Kupper.
Hitzewellen können lebensgefährliche Folgen für wohnungslose Menschen haben, warnt die Bundesvereinigung Wohnungslosenhilfe. Geschäftsführerin Bösing hat der Rheinischen Post gesagt, wer auf der Straße lebt, habe oft keinen Zugang zu Wasser, Schatten oder kühlen Räumen. Vorerkrankungen würden durch die Hitze weiter verschärft. Sie sagt, der Hitzeschutz sei Pflichtaufgabe von Staat und Kommunen. Auch der Sozialverband Deutschland fordert Maßnahmen von der Politik. Verbandschefin Engelmeier sagte, Länder und Kommunen müssten flächendeckende Hitzeschutzpläne umsetzen mit verbindlichen Standards und dauerhafter finanzieller Förderung.
Ebenfalls wegen der Hitze machen viele Mineralwasserhersteller in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gerade Sonderschichten und arbeiten auch samstags. Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach Mineralwasser wegen der anhaltenden Hitze. SWR-Reporterin Linda Molitor.
Von 2 auf 3 Schichten täglich haben zum Beispiel Gerolsteiner oder Nürburgquelle in der Vulkaneifel umgestellt. Auch bei Dürrheimer im Schwarzwald gibt es Sonderschichten und das auch am Wochenende. Nicht die Nachfrage an sich, sondern der Zeitpunkt und die Dauer habe viele überrascht, hat ein Sprecher gesagt. Denn die erste Hitzewelle kam Ende Juni sehr früh und hat sehr lange gehalten. Bei Gerolsteiner wird die Prognose mittlerweile von einer KI unterstützt, die versucht, die Nachfrage vorherzusagen und bezieht auch Wetterdaten mit ein. Zu 90% liege sie richtig, heißt es von Gerolsteiner. Laut Statistischem Bundesamt wurde in der letzten Juniwoche 70% mehr Sprudel und stilles Wasser verkauft als in einer durchschnittlichen Sommerwoche in Deutschland. Um die Nachfrage weiter decken zu können, rufen die Mineralwasserhersteller dazu auf, Leergut so schnell wie möglich wieder zurückzubringen, damit es neu befüllt werden kann.
Vor der französischen Atlantikküste sind wieder massenhaft portugiesische Galeeren aufgetaucht. Die blau-lila schimmernden Seeblasen sind streng genommen keine Quallen, sondern eine Kolonie aus Polypen. Ein Kontakt mit ihren Tentakeln ist sehr schmerzhaft. Bei Menschen mit Vorerkrankungen können sie Atembeschwerden und Muskelkrämpfe verursachen. Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller erklärt, was die Tiere immer wieder an die Küsten treibt.
Das hängt vor allem mit Wetterbedingungen zusammen, besonders mit Wind- und Meeresströmung, denn dadurch werden die portugiesischen Galeeren an die französische Atlantikküste getrieben. Das reicht von der Bucht von Arcachon bis runter ins Baskenland. Und mehrere Strände waren deshalb in den vergangenen Tagen zeitweise gesperrt. Meereswissenschaftler sehen allgemein auch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel, denn die Meere heizen sich auf. Und das sorgt dafür, dass sich Arten wie die portugiesische Galeere generell stärker ausbreiten. Und auch die Überfischung der Meere wird als Grund genannt, denn dadurch haben sie natürlich weniger natürliche Feinde.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt heute Sonnenschein, ab und zu ziehen ein paar Wolken durch. Höchsttemperaturen 22 bis 30 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Immer den Geldbeutel dabei haben, einfach für Kleingeld, eins für Scheine, das war früher. Doch in den letzten 10 Jahren hat sich auch in Deutschland viel beim Bezahlen verändert. Eine immer größer werdende Anzahl von Menschen zahlt inzwischen mit Smartphone oder Smartwatch. Außerdem arbeitet die Europäische Zentralbank am digitalen Euro, der uns das Bezahlen noch leichter machen soll. Als Starttermin ist 2029 geplant. Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Mit dieser Frage haben wir uns in dieser Woche beschäftigt. Fest steht, Bargeld wird nicht verschwinden, aber wie wir bezahlen, wird sich in Zukunft weiter verändern. Und darüber will ich jetzt mit dem Zukunftsforscher Tristan Hawks sprechen. Herr Hawks, vor 10 Jahren, da konnte man noch nicht mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch in einem Geschäft zahlen. Was wird denn in 10 Jahren sein? Womit werden wir dann zahlen?
Es ist durchaus abzusehen, dass man in 10 Jahren in einen Laden hineingeht und dann biometrisch erfasst wird, auch wenn das viele vielleicht unangenehm finden, und dann einfach die Produkte nimmt und damit wieder rausgeht und die Bezahlung so erfolgt. Das könnte durchaus passieren.
Trotzdem, Scheine und Münzen wird es weiterhin geben. Welche Einkäufe werden wir denn in Zukunft eher bar bezahlen und welche mit Karte, Smartphone oder Smartwatch?
Also gerade das Bargeld hat ja auch eine gewisse Kulturtechnik dahinter. Also man denkt, wenn man zum Beispiel auf den Flohmarkt geht, da ist ja das Spiel mit dem Bargeld ja auch ein ganz schönes. Das hat ja auch was Altes, Kulturelles aus dem Tauschhandel, woher wir auch als Homo sapiens kommen. Das bedeutet, in so gewissen Nischen, wie zum Beispiel eben dem Flohmarkt, ich kann mir auch im Antikbereich, kann ich mir das sehr gut vorstellen, wird das bleiben, weil das zur Kulturform des Kaufens dort dazu gehört. Aber also, dass ich jetzt teilweise in Parkgaragen noch bar zahlen muss, da kriege ich teilweise cholerische Anfälle, muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht ändert sich das ja, wenn ab 2029 der digitale Euro eingeführt wird, so ist es zumindest geplant. Ein Grund dafür ist ja, dass man hier in Europa die Vormachtstellung der US-Anbieter Visa und Mastercard brechen möchte. Wie gut stehen denn die Chancen, dass der digitale Euro ein Erfolg wird?
Ich glaube, relativ gut, weil man sieht, dass dieses vermeintliche Duopol, das ja eigentlich gefühlt quasi ein Monopol ist, eben von Visa und Mastercard auch irgendwann mal durchbrochen werden muss. Und wir in Europa unterschätzen auch immer, was für eine Wirtschaftskraft wir eigentlich haben. Das heißt, wenn wir sagen, wir führen eine eigene Bezahlmethode und Transaktionsmethode ein, dann wird das schon eine ziemliche wirtschaftliche Macht entfalten. Und deswegen denke ich, dass das durchaus erfolgreich sein wird. Es löst ja auch zu einem gewissen Grad das, wo viele die Hoffnung hatten, dass Krypto es eines Tages löst.
Lassen Sie uns auf Kryptowährungen schauen. Die haben zurzeit einen zweifelhaften Ruf, werden mit vielen Formen der Kriminalität in Verbindung gebracht, Drogen- und Waffenhandel oder auch Geldwäsche. Welche Rolle werden denn Kryptowährungen in der Zukunft spielen?
Also sicherlich nicht die, die wir jetzt kennen. Also dieses extrem spekulative Asset dahinter, wo jeder in irgendeine komische Meme-Coin, also irgendeine schnell erfundene Münze investiert, um schnell noch ein paar Cent und Euros zu machen, bevor man dann abhaut. Die Zeit ist vorbei. Da muss man auch vielleicht dem amerikanischen Präsidenten dafür danken, dass er das endgültig entzaubert hat. Aber jetzt weiß jeder, dass es eigentlich als so Investment-Asset vielleicht nicht ganz so die weiseste Idee ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähnlich wie das Bargeld ja vielleicht im Bereich Flohmarkt bleiben wird, wird die Kryptowährung wahrscheinlich im Bereich des informellen Sektors, den Sie jetzt vorhin angesprochen haben, bleiben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt natürlich noch eine Menge Länder auf dem Planeten, die noch nicht Zugang dann zum digitalen Euro, Visa und Mastercard haben. Da kann ich mir das auch sehr wohl vorstellen. Sobald aber Länder dann genug Vertrauen auch in ihre eigene Währung und Region bekommen, wird man dann, glaube ich, in die klassischen Fiat-Währungen wechseln. Das wird, glaube ich, die Entwicklung bei Krypto sein.
Der Zukunftsforscher Tristan Hawks. Und das war die SWR Aktuell Serie der Woche. Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Ein Best-of haben wir in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in ARD Sounds.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Die fußballlose Zeit ist vorbei. Heute geht's wieder los. In der zweiten Liga beispielsweise. Auch die dritte Liga, die Regionalliga sowie die Oberliga Baden-Württemberg sind am Start. Vor dem Saisonstart im bezahlten Fußball hat das baden-württembergische Innenministerium eine positive Bilanz der sogenannten Stadionallianzen gezogen. Dabei arbeiten Polizeivereine, Kommunen und Fanprojekte von der Bundesliga bis zur Oberliga zusammen. Knut Bauer.
Die Stadionallianzen sorgen laut Innenministerium für weniger Gewalt und mehr Sicherheit. So sei die Zahl der Verletzten in der vergangenen Saison auf 91 zurückgegangen, im Jahr davor waren es 132. Die Zahl der Straftaten sei von 474 auf 452 gesunken. Auch die Einsatzstunden der Polizei hätten sich reduziert. Nach Ministeriumsangaben konnten dadurch 600.000 Euro eingespart werden. Aus diesem Grund lehnt Innenminister Hagel, CDU, eine Beteiligung der Vereine an den Mehrkosten für Hochrisikospiele ab. Der Landesrechnungshof fordert dies mit der Begründung, die höheren Kosten könnten nicht allein der Allgemeinheit aufgebürdet werden.
Auf der Fahrt ins Wochenende wird es ab heute für Bahnreisende mal wieder schwierig. An diesem und am nächsten Wochenende ist die Rheintalbahn mal wieder stellenweise gesperrt. Wegen Baustellenarbeiten fahren ab heute Abend zwischen Herbolzheim und Offenburg keine Züge. Lukas Herzog.
Sowohl Fern- als auch Nahverkehr sind von der Sperrung betroffen. Alle Züge des Regionalverkehrs fallen auf der gesperrten Strecke aus. Für den Nahverkehr ist zwischen Herbolzheim und Offenburg ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Für den Fernverkehr fahren Ersatzbusse zwischen Freiburg und Offenburg. Auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Offenburg fahren zusätzlich Züge. Gesperrt ist die Strecke von Freitagabend um 21 Uhr an bis Montag um 5 Uhr. In dieser Zeit soll an Gleisen, Weichen und neuer Signaltechnik gearbeitet werden. Im September und Oktober sind weitere Sperrungen auf der Rheintalbahn geplant.
Der dienstälteste Verbandsgemeindebürgermeister in Rheinland-Pfalz wird heute Abend feierlich verabschiedet. Der SPD-Politiker Ralf Spiegler stand 32 Jahre lang an der Spitze der Verbandsgemeindeverwaltung Niederolm in Rheinhessen. Markus Volland.
Vor 32 Jahren wurde er als einer der ersten im Land durch eine Direktwahl in das Amt gewählt. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister wurde die VG Niederolm schuldenfrei. Ihr blieb er immer treu. Eine Kandidatur zum Landrat des Kreises Mainz-Bingen lehnte er ab. Spiegler ist 65 Jahre alt. Eine weitere Amtszeit wollte er nicht. Sein Nachfolger ist Dirk Hasenfuß von der FEG.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundespolitik macht Urlaub, ist in der Sommerpause. Was heißt hier Sommerpause? Eine Bundesregierung ist schließlich immer im Einsatz. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat seinen Urlaub nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle unterbrochen. Andererseits, wann, wenn nicht jetzt, haben Bundespolitiker Zeit, ihren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Lissi Kaufmann fragt sich allerdings, ob das in jedem Fall wirklich so erholsam ist.
Okay, die Auszeit von Umweltminister Carsten Schneider geht klar. Der SPD-Politiker macht gefühlt jedes Jahr Urlaub auf Mallorca und soll sich auch dieses Jahr dort aufhalten. Jetzt mag Mallorca Geschmackssache sein, es ist aber allemal erholsamer als das Berliner Regierungsviertel. Gleiches gilt für Frankreich. Dort verbringt Justizministerin Stefanie Hubich, ebenfalls von der SPD, ihre freien Tage. Kniffliger wird's bei Forschungsministerin Dorothee Bär von der CSU. Die macht Urlaub auf dem Bauernhof. Sie bleibt also einfach zu Hause. Weil im Sommer im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie so viel Arbeit anfällt. Stallmisten statt Akten wälzen. Klingt idyllischer, als es ist. Und dann der Kanzler. Mai. Hat immerhin ein Ferienhaus am Tegernsee. Aber wie entspannend ist bitte eine Bergkulisse, wenn man sich dem ersten Lehrschreiben von Papst Leo dem 14. widmet? Der KI-Enzyklika Magnifica Humanitas. Genau das ist wohl der Plan des Kanzlers. Am fragwürdigsten aber finde ich den Urlaub von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas. Die bleibt in ihrer Heimat, der Arbeiterstadt Duisburg. Sozusagen Urlaub im richtigen Leben. Vielleicht wäre es da in Berlin doch schöner, versteckt hinter Aktenbergen im klimatisierten Büro. Vorausgesetzt, man liest dort nicht gerade eine Papst-Enzyklika.
Anmerkungen waren das von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.